Ja, ich grüße euch nochmal alle herzlich persönlich, guck alle mal an. Ich danke für die Einladung hierher, die über Hans erfolgte, aber auch die anderen Brüder, die es organisierten. Es war den verantwortlichen Brüdern offensichtlich wichtig, dieses Thema hier einzubauen. Ein Thema, Pornografie, von dem vielleicht oder vermutlich die meisten von euch in ihren Gemeinden selten oder nie was hören. Weil es doch ja, ein schwieriges Thema ist, ein Thema, was Gefühle aufpeitscht, was vielleicht auch in der Gemeinde, wenn Kinder dabei sind, nicht unbedingt geeignet ist. Der Rahmen hier ist, denke ich, recht gut. Ich habe ein Seminar zu diesem Thema, heute mache ich es zum dritten Mal, bin also nicht so routiniert wie Lou Priolo, der sich ja viel öfters spricht, und ich habe es auch nie vor einer so großen Gruppe gemacht, aber ich hoffe, wir kriegen es hin. Es war den Brüdern, wie Hans schon sagte, bewusst, dass das Thema zwar selten zur Sprache gebracht wird, aber doch in vielen Gemeinden unter der Oberfläche vorhanden und auch durchaus zerstörerisch wirksam ist. Ich habe es ja aus meinem eigenen Umkreis kurz beschrieben. Ja, ich hätte nie gedacht, was das für Dimensionen sind. Wir werden es nachher sehen. Ich werde euch einige Zahlen präsentieren, einfach damit wir uns bewusst werden, wie massiv das auf uns eindringt. Viele Leute, die sich intensiv damit auch seelsorgerlich auseinandersetzen, sagen, das ist ein gewaltiger Angriff des Feindes, ja nicht nur auf Christen, sondern auch in der gesamten Welt, unserer gesamten Gesellschaft, weltweit eigentlich kann man sagen, ist das also massiv, wo der Feind auf Menschen einwirkt und Menschen in ihrem Denken, in ihrem Leben zerstört, und wie gesagt, Christen und Gemeinden sind davon nicht ausgespart. Ich denke, einige, die hier sind, wissen, wovon ich rede, aber konnten selbst vielleicht noch mit niemandem darüber reden. Und das ist ganz wichtig, das will ich heute sagen. Es gibt Befreiung daraus, es gibt einen Ausweg daraus, und es ist wichtig, dass die Leute, die da gefangen sind, die ein Problem damit haben, sich öffnen und bereit sind, aufzumachen und vom Herrn sich daraus helfen zu lassen. Durch diese Hilfsorganisation, mit denen ich zusammenarbeite, habe ich viele Menschen kennengelernt, die ein Zeugnis der Befreiung geben, die sagen, wie Gott ihr Leben wirklich umgekrempelt hat, sie geheilt hat, sie von den Bindungen gelöst hat und auch in der Lage ist, Bilder, die sich eingeprägt haben, mit der Zeit aus dem Gedächtnis wieder zu löschen, damit wieder ein reines Herz, reine Gedanken da sind. Geht um Pornografie oder genauer gesagt Internetpornografie, das ist heute das große Thema, oder wenn wir noch weitergehen, Internetpornografie-Sucht, also Bindung an Internetpornografie. Wie ich daran gekommen bin, habe ich schon kurz erwähnt. Ich gliedere das Thema oder versuche es zu gliedern in vier Teile. Einmal Fakten, die wir wissen müssen, damit wir einfach verstehen, um was es geht. Dann Auswirkungen, was macht das mit uns? Mit Männern, mit Frauen. Ich möchte was darüber sagen, was die Bibel zu dem Thema sagt, und dann Schritte zeigen, wie man da rauskommt, Ausstieg aus der Pornografie. Falls es jemand noch nicht gemerkt haben sollte, wir leben in einer Gesellschaft und Kultur, die in allen Bereichen sexualisiert ist. Man braucht nur durch die Innenstadt zu gehen, man sieht Schaufensterdekorationen, Plakate, Zeitschriftwerbung, überall wird mit mehr oder weniger nackten Körpern, mit sexuellen Symbolen für Produkte geworben, die meistens mit Sexualität oder oft mit Sexualität überhaupt nichts zu tun haben. Soll unsere Aufmerksamkeit, unsere Fantasie angeregt werden, damit wir bestimmte Dinge kaufen. Einige Fakten. Wie verbreitet ist Pornografie? Zunächst müssen wir uns unterhalten, was ist Pornografie? Kommt aus dem Griechischen, Porne ist die Hure, die Prostituierte, Graphein heißt Schreiben, Beschreiben, also Beschreibung von hurerischen Handlungen. Oder anders ausgedrückt nach Duden, Darstellung geschlechtlicher Vorgänge in Wort und Bild unter einseitiger Betonung der Geschlechtsorgane und Ausklammerung aller anderen Gesichtspunkte der Sexualität. Also es hat nichts mit Liebe, Beziehung, Freundschaft, sonst was zu tun. Und das Ziel ist, den Betrachter zu erregen. Vom Gesetz her sieht es bei uns so aus, bis 1975 war Pornografie verboten herzustellen und zu verbreiten, wurde natürlich schwarz immer gemacht. Seit 1975 ist nur noch die Weitergabe an Jugendliche verboten, und es sind bestimmte Inhalte wie Gewaltpornografie, Handlung an Tieren, Handlung an Kindern und Jugendlichen verboten. Alles andere ist erlaubt und auch selbst das ist kaum noch kontrollierbar, was eigentlich verboten ist. Man kann sagen, Pornografie, die Abbildung sexueller Inhalte, hat es schon immer gegeben. Man weiß aus alten Ausgrabungen längst versunkener Völker, aber durch das Internet ist es zu einer neuen Dimension gekommen. Während früher jemand, der sich sowas besorgen wollte, in irgendwelche dunklen Hinterhofläden gehen musste oder sich über einen anonymen Versand was schicken lassen musste, in die dunkelste Ecke der Videothek gehen musste, immer mit der Gefahr, draußen auf der Straße einem Freund, einem Bruder zu begegnen, der ihn fragt, na, was hast du denn heute geholt oder so. Also es war immer eine Gefahr dabei. Heute wird es mit einem Mausklick frei Haus geliefert in einer Dimension, die man sich kaum vorstellen kann. Die Amerikaner sagen 3A für die Merkmale von Internetpornografie. Das Besondere ist die leichte Zugänglichkeit, die Erschwinglichkeit, es kostet nicht mehr viel, und die Anonymität. Keiner weiß, wer vor dem Bildschirm sitzt. Keiner kriegt das mit. Ich möchte ein Zitat von Dr. Samuel Pfeiffer bringen, einem Psychiater, der damit arbeitet auf dem Gebiet. Auf einmal sind Männer und Frauen mit diesen Bildern konfrontiert, die sich sonst nie in diesen Bereich begeben hätten. Und sie finden sich in einer fatalen Kombination von Faszination und Abscheu, von sexueller Erregung und Gewissensbissen. Viele Menschen erleben die Internetsucht als inneren Krieg, der sie zu überwältigen droht und ihr ganzes Leben überschattet. Wie sind die Dimensionen? Aus einer Untersuchung einer Net-Rating-Firma, also die guckt, was im Internet so abgeht, 2006 gab es 4,2 Millionen pornografische Internet-Webseiten, das waren mehr als 10% aller Seiten, und die Zahl der Einzelseiten waren 420 Millionen. Muss mich mal reintun. Jeden Tag schätzt man, dass 200 neue Sexvideos ins Internet eingestellt werden. Das Ganze wird auch intensiv genutzt, sonst würde es ja keinen Sinn machen. Monatlich werden 1,5 Milliarden Downloads im pornografischen Bereich getan. Auch Zahlen von 2006, ist heute wahrscheinlich viel, viel mehr. Das sind mehr als ein Drittel aller Downloads, die in diesem Bereich stattfinden. 42% aller Internetnutzer haben schon mal Pornografie aufgesucht. Und die tägliche Anfrage nach pornografischen Inhalten in Suchmaschinen sind 68 Millionen jeden Tag. Fragen nach Sex, Porno und ähnlichen Begriffen. In jeder Sekunde, das Ganze bringt Geld ein, werden etwa weltweit 3.000 Dollar im Pornobereich ausgegeben. 185.000 Dollar pro Stunde. Und in jeder Sekunde sitzen über 28.000 Menschen vor dem Bildschirm und gucken sich pornografische Inhalte an. Der amerikanische Pastor Mark Driscoll hat mal geschrieben, dass es Vergleiche gibt. Pornografie scheint zum beliebtesten Freizeitsport in den USA geworden zu sein. Die Amerikaner geben jährlich mehr Geld für Pornografie aus als für Country, Rock, klassische Musik, Theater und Ballettaufführungen zusammen. Oder ein anderer Vergleich, mehr Geld als für Profisportveranstaltungen von Baseball, Basketball und Football zusammen. Ein großes Problem sind die Jugendlichen, die natürlich auch an das Material drankommen. Eine Familienschutzorganisation hat festgestellt, dass das durchschnittliche Alter beim Erstkontakt mit Pornografie für Jugendliche 11 Jahre liegt. Inzwischen liegt das bei 8 bis 9 Jahren. Und die Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen ist diejenige, die den höchsten Pornografiegebrauch hat. 80% aller 8- bis 16-Jährigen haben schon mal im Internet sich Pornografie angeguckt. Davon sind mehr als ein Drittel ungewollt da reingeraten. Und davon auch 4/5 zu Hause, die anderen bei Freunden und Familien. Also viele Jugendliche stolpern da irgendwann mal drüber und ja, bleiben eventuell dran hängen. Wenn man das so sieht, könnte man sagen, die Welt ist wie eine riesige Müllkippe. Und wir stellen uns die Gemeinde natürlich gern so vor, ne? Weit entfernt davon, strahlend reine Schneedecke, alles wunderschön, am besten noch einen Heiligenschein oben drüber und ein Kreuz oben drauf. So würden wir uns gerne Gemeinde vorstellen. Aber was wäre, wenn es so aussieht? dass unter der weißen Schneedecke derselbe Müll verborgen ist? Wie sieht es da aus? Ne? Die Amerikaner untersuchen sowas wesentlich intensiver als wir in Europa. Es gibt eine Erhebung von 1351 Gemeindeleitern, die befragt wurden. 54% gaben zu, dass sie im letzten Jahr Pornografie im Internet angeschaut haben und 30% innerhalb der letzten 30 Tage. Freiwillige Umfrage unter christlichen Männern und Frauen im Internet, auch aus den USA. 50% der christlichen Männer und 20% der christlichen Frauen gaben zu, von Pornografie abhängig zu sein. Die Nationale Vereinigung zum Schutz von Kindern untersuchte 5 christliche Ferienlager und befragte Jugendliche. 48% der männlichen Teilnehmer haben laufend Pornografie benutzt und 68% sagten, dass sie in der Schule sich absichtlich solche Seiten ansehen. Näher an zu Hause, der österreichische Hilfsverein Love is More macht ähnliche Seminare, wie wir es heute machen, und gelegentlich machen sie auch mal Umfragen, ich mache das heute nicht. In einer Gemeinde A gaben 99% der Männer zu, dass sie sich schon mal in ihrem Leben Pornografie angeschaut haben. In einer anderen Gemeinde konsumierten 10% der Frauen innerhalb des letzten Jahres pornografische Webseiten. Auf einer Männerfreizeit waren 77% der Teilnehmer, die innerhalb des letzten Jahres Porno konsumiert hatten. Und bei Theologen sieht es nicht besser aus, da waren es 76%, die das auch zugaben. Der Verein Love is More spricht deswegen oft von einer Porno-Epidemie in den Gemeinden. Also wie eine Grippewelle, die über die Gemeinden gekommen ist. Und diesem Problem müssen und wollen wir uns auch stellen. Die erste wichtige Botschaft, wenn jemand hier ein Problem hat, ist: Du stehst damit nicht allein. Viele Leute, die da drin hängen, denken, außer mir hat keiner das Problem und wagen sich deswegen nie, irgendjemanden zu öffnen. Also das ist wichtig, nach diesen Zahlen: Du stehst damit nicht allein. Was macht Pornografie, wenn wir sie ansehen, wenn wir sie konsumieren mit uns? Ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Ein Zitat aus einem Buch von Malessa und Giesekus. Damit möchte ich anfangen. Männer surfen anders, Frauen auch. Männer suchen Bilder, Frauen suchen Worte. Das heißt, wir Männer sind von unserer körperlichen Veranlagung so angelegt, dass wir sehr stark auf Bilder oder auch Personen, die wir sehen, die wir attraktiv finden, reagieren und damit unsere Fantasie in Gang gesetzt wird. Von den Frauen sind es etwa jede 5., die auf Bilder so stark reagiert. Bei Frauen ist es eher die romantische Stimmung, die Atmosphäre, das geschätzt werden, das begehrt werden, das erobert werden. Das ist das, wo Frauen eher drauf anspringen. Und deswegen sind Frauen wesentlich häufiger in Chaträumen zu finden. Also führen dort übers Internet Gespräche mit irgendwelchen anonymen Partnern, wo eben Komplimente und sexuelle Inhalte in Worten ausgetauscht werden. Nur wie gesagt, etwa 20% der Frauen sind auf Bilder erregbar. Man schätzt, dass regelmäßige Pornokonsumenten zu 80% Männer sind, aber die Frauen holen auf. Es waren früher 20%, es geht eher gegen 40%. Also auch Frauen suchen dort etwas, was sie sonst in ihrem Leben nicht finden. Ja, was macht Internetpornografie mit uns? Ganz allgemein gesagt, einige allgemeine Hinweise. Die intime Begegnung zweier Menschen entartet zu einem Zuschauersport. Das, was sonst zwischen zwei Menschen stattfindet und stattfinden sollte, da gucken 28.000 Leute pro Minute zu. Das nächste ist, ich spreche jetzt vor allem über die Bilderpornografie, die Bilder prägen sich in unser Gedächtnis ein und kommen irgendwann wieder hoch. Wir können sehr schwer Bilder vergessen, auch wenn wir meinen, werden sie vergessen. Es kommt irgendwann wieder hoch und das zu unpassenden Momenten, in Momenten des zärtlichen Umgangs mit der eigenen Frau oder auch sonntags morgens in der Gemeinde, Stellt euch vor, kommen plötzlich Bilder, die, mit denen wir uns gefüttert haben, wieder hoch. Ich war sehr dankbar für den Begriff gestern Abend, ich weiß nicht, wer da war, da sprach Lou Priolo von der charakterprägenden Sünde. Und ich denke, das ist auch, Pornografie ist eine, wirklich eine charakterprägende Sünde. Das verändert, ne? Es verändert unser Denken und Fühlen, wenn wir es immer wieder mit demselben Material füttern, und letztlich verändert es auch unser Handeln. Und es kommt relativ rasch durch Pornografie zur Entwicklung einer echten Sucht. Was das ist, werde ich hoffentlich im Späteren noch erklären können. Der amerikanische Autor Philip Yancey hat die Sätze geschrieben: Keine menschliche Sehnsucht ist mächtiger und schwerer in den Griff zu bekommen. Sex hat eine so starke Brennkraft, dass er das Gewissen, Versprechen, Verpflichtungen gegenüber der Familie, Glauben und alles andere, was ihm im Weg steht, verbrennen kann. Also es kann uns so überwältigen, dass alles andere, was uns früher wertvoll und heilig war, verbrennt. Was macht Pornografie mit dem Einzelnen? Und ich denke, ich werde jetzt ein bisschen männerbetont referieren, weil ich das am ehesten nachvollziehen kann. Ich kann schwer nachempfinden, wie eine Frau empfindet. Diese pornografischen Bilder und Videos führen zu einer schnellen Erregung. Und es kommt anschließend in aller Regel in Verbindung mit Pornografie zur Selbstbefriedigung. Ganz wenige machen das nicht dabei, sondern gucken sich nur die Bilder an. Zu dem Thema, das wäre ein eigenes Thema, da kann ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber man kann sagen, Pornografie ist einsamer Sex mit sich selbst vor einem Bildschirm. Danach flaut die Erregung natürlich wieder ab, und regelhaft beschreiben Leute, die Pornografie benutzen, ein Gefühl einer unheimlichen Leere hinterher. Sie merken, die Befriedigung war nur kurzfristig, und danach, was jetzt? Ich erinnere mich an eine Aussage eines amerikanischen Bruders, der sagte: Jahrelang war ich jede Nacht im Netz unterwegs, auf der Suche nach dem einen Bild einer Frau, von dem ich hoffte, dass es mich auf Dauer befriedigt. Und ich habe es nie gefunden. Ja, er war der Meinung, irgendwann hast du es, irgendwann bist du an dem Punkt, dass doch eine Befriedigung da sein muss, die bleibt. Und er hat sie nie gefunden. Und er beschreibt dann sehr schön in seiner Lebensgeschichte, wie er letztlich im Herrn dann diese tiefe Befriedigung gefunden hat. Durch dieses leere Gefühl kommt es zu einer drängenden Sehnsucht nach mehr. Man bezeichnet es auch mit dem amerikanischen Wort Craving, das heißt so Lechzen nach irgendwas. Ja? Also ja, wenn du total durstig bist und jetzt ein kühles Radler oder so. Ja? Dieses Gefühl, dieses Drängen hat jemand, der Pornografie benutzt, auch. Und wird versuchen, natürlich so schnell wie möglich wieder sich die Befriedigung zu holen, die er hat. Eine weitere Auswirkung ist ein Schamgefühl. Interessanterweise auch Nichtchristen beschreiben das sehr deutlich, dass sie sich im Grunde genommen für das, was sie dort tun, schämen. Zumindest so sehr schämen, dass sie mit keinem darüber reden würden. Und das heißt, der das tut, der muss das, was er tut, verheimlichen. Und hier ist natürlich einer der großen Vorteile der Anonymität im Internet, da wird man so schnell nicht erwischt, da kann man sehr viel heimlich machen, ohne dass irgendeiner was weiß. Das sexuelle Erlebnis wird immer mehr zum Trostpflaster für Frustrationen, für Schwierigkeiten, die man hat, zum Mittel zum Stressabbau. Und das Ganze führt zu einer zunehmenden Isolation. Das, was als Zweisamkeit gedacht ist, gedacht war, wird zur Einsamkeit. Des Weiteren kommt es relativ rasch zu einem Verlust des Selbstwertgefühls. Jeder Mensch, der erlebt, dass er von etwas getrieben wird, dass er sich selbst nicht mehr steuern kann, dass er selbst gewisse Handlungen immer wieder tun muss, die ihm letztlich doch keine Befriedigung, Zufriedenheit bringen, wird an seinem Selbstwert zweifeln. Wird sagen, was ist eigentlich mit mir los? Wieso kann ich mich nicht beherrschen? Und das Ganze, wie gesagt, findet aber in einer heimlichen Atmosphäre statt. Das Ganze kann man mit niemandem teilen, das Ganze muss man mit sich selbst ausmachen. Eine ganz schlimme Sache, die es auf Dauer macht, ist, dass Pornografie bei uns Männern ein unrealistisches und perverses Bild von Frauen prägt. Die Botschaft, die in allen Pornofilmen steckt, ist, Frauen müssen immer zu allem bereit sein. Frauen sind nichts anderes als nackte Wesen und sie sind vor allem zur Befriedigung der Männer geschaffen. Und Männer sind die Bestimmenden und es hat nach ihren Wünschen und Vorstellungen zu gehen. Das ist das, was die Filme zeigen. Und es kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, wenn man sowas immer wieder und immer wieder sieht und immer wieder sieht, das prägt unser Denken. Das ist ganz klar. Irgendwann werde ich so jede Frau ansehen, wie sie in den Filmen gezeigt wird. Dazu kommt, dass das Gegenüber austauschbar wird. Bei 420 Millionen Seiten kann man ein Leben lang damit zubringen, nie die gleiche Frau anzugucken auf dem Bildschirm. Das heißt, man sucht sich nach jeweiliger Lust und Laune aus, heute blond, morgen braun, übermorgen asiatisch oder afrikanisch. Dahinter steckt natürlich der Reiz des Neuen, der Reiz, etwas ausprobieren zu können und das Ganze aber ohne Verpflichtungen. In einer pornografischen Beziehung oder Befriedigung gibt es keinen eigenen Aufwand wie in einer realen Partnerbeziehung. Jeder, der verheiratet ist, weiß, dass das Leben mit der Ehefrau nicht nur aus Sexualität besteht und dass man manchmal eben auch Konflikte austragen muss, wir haben es heute Morgen gehört, bearbeiten muss, dass man in die Beziehung Arbeit und auch eigenes Zurückstecken investieren muss. Und das fällt hier völlig weg. Ja, der Nutzer, der Pornonutzer ist ein reiner Konsument, dem alles entgegengebracht wird und der selber dafür keinen Aufwand treibt. Es kommt mehr und mehr zu einem Realitätsverlust. Das Leben findet immer mehr in der virtuellen Welt statt. Das ist das, wo scheinbare Befriedigung, Zufriedenheit entsteht. Das ist das, worauf der Pornoabhängige hinarbeitet, damit er dort wieder eintauchen kann in die Welt. Und das verändert wirklich auch die Vorstellungswelt. Ein anderer Freund von mir sagte mal, ich habe mir tatsächlich vorgestellt, dass die Frau auf dem Bildschirm sich nur für mich auszieht. Ja, also überhaupt ausgeblendet, dass 28.000 andere da genauso drauf glotzen. Soweit war das Denken verändert bei ihm, weil er einfach sagt, ja, durch die Gewohnheit bin ich dahin gekommen. Für Leute, die in einer Ehe leben, kommt es natürlich mehr und mehr zu einer Verlust zur realen Partnerbeziehung. Zum einen, wie ich vorhin schon mal angedeutet habe, tauchen oft beim realen Sex die gesehenen Bilder wieder auf. Das heißt, man hat eigentlich gar keine Beziehung zu seiner Frau, sondern oben drüber liegt ein Bild, was man irgendwo anders abgespeichert hat. Und es wird auch die wirkliche sexuelle Begegnung oft nicht mehr als befriedigend erlebt. Und das ist natürlich auf Dauer für eine Ehe zerstörerisch. Es geht dem Pornokonsumenten letztlich nur noch um seine eigenen egoistischen Wünsche und um die zu erfüllen, sinkt ganz schnell die Hemmschwelle vor Gewaltanwendung gegen Frauen, vor ungewöhnlichen Sexualpraktiken und auch viele kommen dahin, dass sie das, was sie in den Filmen gesehen haben, auch in der Realität irgendwie ausleben wollen. Online-Süchtige, Sexsüchtige merken erst zu spät, dass sie Werte aufgeben, die ihnen wichtig waren. Nämlich den Respekt vor dem sexuellen Gegenüber, die Verabscheuung von Gewalt und Zwang und christliche Werte wie Reinheit und Selbstdisziplin. Die werden auf einmal alle dem eigenen Wollen, den eigenen Wünschen geopfert. Natürlich, um überleben zu können, werden Entschuldigungen vorgebracht, denn sonst könnte man ja vor sich selbst nicht mehr konsequent leben. Es wird oft bagatellisiert, was man tut. Es sind ja nur Bilder, so eine beliebte Ausrede. ich schade ja niemanden damit, ich habe so viel Stress, das entspannt mich ein bisschen und andere tun es auch, wieso ich nicht? Durch den regelmäßigen Pornokonsum, hatte ich vorhin schon angedeutet, kommt es relativ schnell zur Entwicklung einer echten Sucht. Und um zu verstehen, was Sucht ist, bringe ich jetzt einfach ein paar Kennzeichen einer Sucht und jeder kann sich mal überlegen, ob schon einzelne Dinge für ihn zutreffen. Das kann übrigens genauso in der Spielsucht sein. Es gibt viele Leute, die an Internetspiele gebunden sind, ja, oder an Wetten im Internet. Ja. Ein häufiges und unüberwindliches Verlangen, sich ins Internet einzuloggen. Kontrollverluste, das heißt, man bleibt viel länger im Internet, als man vorher geplant hat. Man hat mehrfach fehlgeschlagene Versuche der Selbsteinschränkung. Man wird reizbar, nervös, wenn man verhindert ist, sich ins Internet einzuloggen. Es gibt sozial störende Auffälligkeiten im engsten Kreis, also in der Familie zum Beispiel, nachlassende Arbeitsfähigkeit und Verheimlichung und Bagatellisierung der Gebrauchsgewohnheiten. Das heißt, man gesteht sich selber gar nicht mehr zu, wie viel und wie oft man im Internet ist. Um zu verstehen, was Sucht bedeutet, möchte ich euch ganz kurz vom medizinischen oder biologischen sagen, was bei einer Sucht passiert. Wir haben in unserem Gehirn zwischen den beiden Großhirnhälften das sogenannte Mittelhirn und da gibt es das limbische System. Das limbische System, das ist ein System von Nervenknoten, in dem unsere Gefühle verarbeitet werden. Ein Bild, Nummer eins, ein Bild, was wir sehen, führt zu einer sexuellen Erregung, die oft dann eben noch durch Stimulation an den Geschlechtsorganen verstärkt wird. Okay, danke. Ja, danke. Und dadurch kommt es hier in diesem limbischen System zu einer massiven Ausschüttung bestimmter Substanzen, die ein Glücksgefühl, eine Hochstimmung vermitteln. Normalerweise können wir über andere Zentren in unserem Gehirn, unserem Stirnhirn, wo unsere Werte gespeichert sind, unsere Maßstäbe, die wir haben, können wir dämpfend einwirken auf das limbische System. Aber man kann heute feststellen, auch mit wissenschaftlichen Untersuchungen wirklich feststellen, dass wenn immer wieder dieses limbische System überschwemmt wird mit Reizen, dass dann irgendwann das Stirnhirn in seine Funktion verkümmert, dass es seine Funktion einstellt, weil es sagt, ich komme sowieso nicht mehr gegen das, was dort sich abspielt, an. Und dann kommt es zu einer Anpassung an die Reize, das heißt, die Auswirkung wird immer geringer werden, das zeige ich jetzt gleich in der nächsten Folie nochmal. Man spricht im Gehirn auch von einem Belohnungssystem. Wenn wir irgendwelche positiven oder überraschenden Erfahrungen erleben, das muss jetzt nicht nur im sexuellen Bereich sein, ein unerwarteter Besuch, ein schönes Geschenk, was man kriegt, irgendeine tolle Erfahrung, ein toller Sonnenuntergang, dann kommt es zu einer Ausschüttung von körpereigenen Chemikalien im Gehirn, die halt eben dieses Glücksgefühl auslösen. Aber es kommt relativ schnell bei gleichem Reiz zu einer Gewöhnung. Das heißt, wir müssen immer mehr Reiz drauf geben, um den gleichen Effekt zu erzielen. Das kennt jeder von einem Weihnachtsgeschenk oder von einem neuen Auto. Wie lange ist das interessant? Wie lange ist das toll? 1, 2, 3 Tage und dann ist das Alltag geworden. Ja? Also es geht keiner jahrelang zu seinem neuen Auto in die Garage und sagt, wow, mein neuer. Ne? Ja? Sondern einfach, wir gewöhnen uns an solche Reize und das passiert eben auch in diesem Bereich der Sexualität, der Pornografie. Das heißt, es ist eine immer weitere Steigerung des Reizes notwendig. Die Folge davon ist, dass der Süchtige im Kreislauf von Verlangen und Erregung gefangen ist. Das heißt, das Verlangen ist da, der Reiz für die Erregung muss aber immer stärker werden, um den gleichen Effekt zu erzielen. Und das führt dazu, dass bei vielen Süchtigen die Tendenz da ist, immer andere und immer härtere Formen von Pornografie sich reinzuziehen. Man macht mal einen Ausflug in die Homosexualität oder guckt sich Gewalt an, Kinderporno, Tiere. Und ich hatte euch gesagt, dass da das Strafrecht greift. Und auch gerade im Bereich der Kinderpornografie ist zum Glück, sind die Justizbehörden da versuchen, zumindest das einzudämmen. Und wenn da jemand erwischt wird, kann das empfindliche Strafen nach sich ziehen. Zwei Sätze beschreiben die Sucht sehr gut. Internetsüchtige sind süchtig auf ihre eigene Hirnbiochemie. Oder noch schöner ausgedrückt, ein Pornosüchtiger ist wie ein Alkoholiker, dessen Bar das eigene Gehirn ist. Ja? Denn alle anderen Süchte, ob das Alkohol oder Heroin ist, funktionieren im Prinzip über diesen gleichen Belohnungsmechanismus. Ja? Nur hier haben wir unsere Droge, brauchen wir nicht reinzuschütten, sondern haben die im eigenen Gehirn drin. Nach wissenschaftlichen Untersuchungen sind etwa 2,5 Millionen Deutsche online süchtig. Da sind also alle Süchte mit Spielsucht drin und davon 60% online sexsüchtig. Das heißt, 1,5 Millionen rechnet man in Deutschland, die ständig da drin hängen. So, jetzt haben wir den Süchtigen selber gehabt. Was macht es mit der mitbetroffenen Ehefrau? Irgendwann kommt es über kurz oder lang meistens doch zu einer Entdeckung. Und viele Männer, die da drin hängen, haben das eigentlich als eine Befreiung beschrieben, dass die Ehefrau das endlich entdeckt hat, dass sie endlich einen Anlass hatten, sich zu überlegen, wie komme ich da raus. Bei der Frau ist das in der Regel ein Riesenschock, eine Verzweiflung, dass ihr Mann das tut. Und auch von Nichtgläubigen wird es zumindest 70% beschrieben, dass es erlebt wird wie ein wirklicher Ehebruch. Die Ehefrau unterscheidet nicht zwischen der realen Frau und dem Bild, sondern sie fühlt sich hintergangen, sie fühlt sich sitzen gelassen. In der Regel wird mit Wut und Zorn darauf reagiert, also es gibt sehr heftige Auseinandersetzungen und wir haben was über den Zorn gehört. Ich denke, da ist auch zumindest ein großer Teil berechtigter Zorn dabei. Was ganz schlimm ist für eine Ehebeziehung, es kommt natürlich zu einem Verlust des Vertrauens in den Partner. Und dieser Vertrauensverlust ist umso schlimmer, wenn eine Ehefrau erleben muss, dass ihr Mann trotz Versprechungen, ich tue es ja nie wieder, immer wieder dort reinfällt, weil er abhängig ist, weil er süchtig ist. Das Zweite ist, dass die Ehefrau sich natürlich darüber auch schämt, dass in ihrer Familie, in ihrer Ehe sowas vorkommt. Die meisten vertuschen die Sache nach außen. Es dauert sehr lange, bis sich auch Frauen, zum Beispiel einer Freundin gegenüber oder einer Seelsorgerin gegenüber, öffnen, weil das Ganze so schambesetzt ist. Wenn die Ehe noch nicht ganz kaputt ist vorher, hat die Frau aber weiterhin Sehnsucht nach Anerkennung, nach Zuwendung von ihrem Mann und wird einiges tun, um ihn irgendwie zu halten und zurückzugewinnen. Und dann passiert das, was man als Co-Abhängigkeit bezeichnet, als Mitabhängigkeit. Der eine ist abhängig von den Pornobildern, die Frau ist abhängig von ihrem Mann und wird ein Stück weit sein Verhalten oft stützen, schützen, nach außen verbergen und hilft ihm damit aber meistens nicht. Viele Frauen tolerieren eine ganze Menge oder lassen vieles zu, um ihren Mann nicht ganz zu verlieren, aber helfen ihm damit nicht aus seiner Sucht heraus. Ganz schlimm ist für eine Frau der Verlust des Selbstwertgefühls. Jede Frau wird sich fragen, was haben denn diese Darstellerinnen in den Videos, was ich nicht habe? Was fehlt meinem Mann bei mir? Warum macht er das? Und in dem Moment, wo sie sich anfangen, mit den Darstellerinnen zu vergleichen, die meistens wesentlich jünger sind, die natürlich ausgesuchten Körperbau haben, ist eine Ehefrau meistens hoffnungslos unterlegen und sie wird einfach in ihrem Selbstwertgefühl zusammenbrechen und nicht mehr wissen, wo sie sich selbst einordnen soll. Dann kommen bei Frauen oft falsche Schuldgefühle dazu. Die Frau überlegt sich, bin ich vielleicht der Anlass, dass mein Mann so ist? Und in aller Regel kann man sagen, die Ehefrau ist nicht schuld an der Sexsucht ihres Mannes. Das ist sein eigenes Problem, seine eigene Entscheidung. Mag Ausnahmen geben, aber in der Regel muss man das so sagen. Und eine ganz fatale Sache ist, dass leider auch oft Seelsorger den Fehler machen, dass wenn eine Frau kommt mit dem Problem, dass sie sagen, naja, vielleicht hast du deinem Mann, warst du deinem Mann nicht nahe genug, hast ihm nicht genug sexuelle Zuwendung gezeigt oder so. Das ist nicht der Grund des Problems für die Sexsucht eines Mannes. Aber letztlich zerbrechen viele Beziehungen an Sexsucht und es kommt zu mancher Ehescheidung. Nächste Gruppe, ganz tragisch, sind Kinder und Jugendliche. Man muss leider feststellen, dass Pornografie heute zur wichtigsten Quelle der sexuellen Aufklärung von Kindern und Jugendlichen geworden ist. Und sie vermittelt ihnen ein völlig falsches Bild von Sexualität. Die Jugendlichen erhalten Zugang über Freunde, übers Internet natürlich, über Handys, da werden Videos per Bluetooth ausgetauscht in den Schulen, massenweise. Und das Schlimmste wäre natürlich, wenn sie bei ihren eigenen Eltern irgendwo auf dem Computer Pornografie entdecken würden. Jugendliche, die sowas zum ersten Mal sehen, reagieren in der Regel mit Abscheu und Ekel, weil es für sie was völlig Ungewohntes ist. Ja? Aber sehr bald entsteht eine unwiderstehliche Faszination, die schon viele Leute in jungen Jahren an Pornografie fesselt und sie dazu bringt, sich immer wieder einzulocken. Was ist das Bild, was sie vermittelt bekommen? Sie bekommen ein Bild vermittelt von einer Sexualität, die rein auf körperliche, genitale Handlungen bezogen ist. Da ist nichts von Beziehung, da ist nichts von Liebe, da ist nichts von Verantwortung, da ist nichts von Treue. Der Partner ist austauschbar. Es gibt keinerlei persönliche Beziehungen zwischen dem Bild und demjenigen, der es anguckt. Und dann sind Jugendliche natürlich in ihrer Entwicklung einer ohnehin schwierigen Phase. Sie erleben das Erwachsenwerden ihres Körpers, sind verunsichert. Viele vergleichen sich mit Gleichaltrigen. Ja. Körperbau, Größe des Busens, Länge des Penis beim Duschen nach dem Sport oder so. Und das, was sie da sehen, verunsichert sie total und löst vielfach Ängste und auch völlig falsche Erwartungen aus. Also es wird ein Bild geprägt, was die Jugendlichen eventuell auf Dauer verdirbt. Es kommt dann natürlich auch bei Jugendlichen sehr schnell das Problem der Selbstbefriedigung dazu. Sie werden unfähig, Spannungen auszuhalten und zu verarbeiten und vor allem auf Dauer unfähig, dauerhafte, stabile Beziehungen einzugehen. Das müssen Eltern wissen. Und deswegen ist es, denke ich, auch wichtig, dass Eltern über das Thema Bescheid wissen und mit ihren Kindern zu geeigneter Zeit darüber reden. Und wir haben die Zahlen gelesen, so zwischen 8 und 11 Jahren Erstkontakt, also man muss relativ früh damit anfangen. Es gibt noch eine weitere Gruppe. Was ist mit den Darstellerinnen, auch den Darstellern? Es gibt in Kalifornien eine Frau, Shelley Lappen, ich weiß, kann man wahrscheinlich nicht sehen, eine Frau, die jahrelang Pornografiefilme gedreht hat als Schauspielerin und die dann in einer verzweifelten Situation zu Gott gefunden hat, die gläubig geworden ist und die heute einen Dienst macht, den sie Pink Cross nennt, wo sie Frauen und auch Männer betreut, die in dem Geschäft noch drinstecken und ihnen hilft, dort rauszukommen. Sie schrieb unter anderem, es ist wahr, keine von uns frisch gefärbten Blondinen macht Pornografie gerne. Tatsächlich hassen wir es. Sie beschreibt das sehr krass, ihre Erfahrung, hat auch ein Buch geschrieben inzwischen darüber. Ja. Es gibt immer wieder Darstellerinnen, die sagen, sie machen es freiwillig und es macht ihnen auch Spaß. Die Frage ist, ob sie zu diesen Aussagen wirklich gezwungen wurden oder frei sind. Wenn man sich anguckt, wer kommt in die Szene rein, wer macht solche Darstellungen, sind häufig Frauen mit einer kaputten Kindheit. Viele von ihnen haben in der Kindheit schon Missbrauchserfahrungen gehabt. Sehr viele sind in sozialen Nöten, in Geldnöten, müssen ihre Drogensucht irgendwie finanzieren und machen deswegen diesen Job. Nicht zu übersehen ist der Menschenhandel. Laut UN-Statistiken werden allein in Europa jährlich etwa 500.000 Frauen und Mädchen zur Prostitution verschleppt. Und dahinter steckt ganz groß eine organisierte Kriminalität. Und bei einem Jahresumsatz von etwa 97 Milliarden Euro pro Jahr weltweit ist das natürlich auch ein sehr rentables Geschäft. Man muss also sagen, jeder, der sich Pornografie ansieht, unterstützt auch dieses verbrecherische System mit. Das sollte man sich im Hinterkopf oder besser im Vorderhirn behalten. Eine ganz erschreckende Zahl noch als letztes zu diesem Themenbereich. In Südkalifornien, wo die meisten Pornofilme in den USA gedreht werden, ist das durchschnittliche Alter der Lebensalter, durchschnittliche Lebenserwartung der Normalbevölkerung 68 Jahre. Bei Pornodarstellerinnen liegt es bei 38 Jahren. Sie sterben durch Alkohol, Drogen, Unfälle, Infektionen und gefährliche Sexualpraktiken. Also das macht wirklich auch für die Leute was aus. Deswegen ist dieser Satz ganz wichtig. Liebevoller Sex ist verkörperte Verehrung, Pornografie ist verkörperte Verachtung. Die zweite wichtige Botschaft, die ich bringen will, wenn für Leute, die hier ein Problem haben, dein Problem ist ein wirklich böses Problem. Aber der weitere Vortrag soll zeigen, ein Ausstieg ist möglich. So, wir haben jetzt noch eine Viertelstunde Zeit. Ich möchte jetzt den zweiten Teil des Vortrags anschneiden. Ja, ich habe drei Teile und muss die ein bisschen verteilen auf die zwei Sitzungen.